Wir wollen ja immer mehr narrative Welten im Brettspiel. Aber wie soll man die denn nur hinkriegen? Über die Methoden in Brettspielen, solche Welten zu kreieren, reden wir in der 122. Folge des DSD Brettspiel Podcasts.
DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 122. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Das letzte Mal haben wir ausfallen lassen wegen Karneval. Also ein Großteil von uns war da irgendwie auf Flucht und dann hat's halt nicht sollen sein. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Worldbuilding in Spielen. Aber bevor es damit losgeht, gibt es natürlich wie immer die Medien. Und da habe ich Serie geguckt auf Netflix. Ich bin ja wieder bei Netflix und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich werde auch Disney Plus jetzt demnächst mal irgendwie pausieren. Da habe ich im Moment keinen Bock zu. Was habe ich geguckt? Ich habe geguckt Lockwood und Co. von Joe Cornish. Der hat unter anderem das Drehbuch zu Ant-Man geschrieben. Und das Ganze ist auf Basis der Bücher von Jonathan Strond. Das ist eine, ja, ich sag mal, Jugendbuch, Young Adult Buchserie. Und es geht darum, England wird von einer Geisterepidemie heimgesucht. Die nennt jeder nur noch das Problem. Das bedeutet, es gibt halt Geister. Und das größere Problem ist, dass direkte Kontakt mit diesen Geistern bei Menschen zu einer in der Regel tödlichen Geistersieche führt. Also so eine Art Krankheit. Und was noch schlimm ist, Erwachsene können die Geister nicht wahrnehmen. Nur Kinder und Jugendliche mit einer bestimmten Begabung können die also sehen. Und von daher hat sich zur Bekämpfung dieses Problems ein paar Agenturen gebildet, die eben Jugendliche ab 13 Jahren in Teams, jeweils unter der Aufsicht von Erwachsenen, auf Geisterjagd schicken und sie vorher auch ausbilden. Und die sind dann eben Nacht für Nacht unterwegs, um eben Gespenster zu jagen und zu vernichten. Und wie vernichtet man so einen Geist? Ja, man muss die Quelle finden. Der Film geht also davon aus, dass jeder Geist so einen Gegenstand oder einen bestimmten Ort hat, an den er gebunden ist oder aus dem er entsteht. Und die Serie folgt jetzt den Jugendlichen Lucy Carlyle, George Karim und Anthony Lockwood, die eben zusammen die Agentur Lockwood und Co. bilden. Es ist nämlich das Folgende passiert. Lucy war in ihrer Ausbildung auf einer Mission und diese Mission hat ihr Aufseher eigentlich verkorkst. Und sie ist die Einzige gewesen, die es überlebt hat. Allerdings bei der Gerichtsverhandlung darüber wurde so mehr oder weniger ihr die Schuld an der ganzen Geschichte aufgedrückt. Und bei dieser Aktion ist auch ihre allerbeste Freundin, wenn auch nicht gestorben, aber doch in ein dauerndes Koma gefallen. Und sie hat dann gesagt, nee, auf diese ganze Scheiße hier habe ich keinen Bock mehr. Und zog dann nach London, zumal sie mit ihrer Freundin noch immer verabredet hatte, wir gehen, wenn wir fertig sind, nach London, weil da ist alles viel besser und viel lieber und so. Und sie tut das auch. Das Problem ist, sie hat noch nicht ihre letzte Prüfung und deswegen stellt sie natürlich keiner an, außer eben Lockwood. Dieser Anthony Lockwood ist halt selber noch relativ jung, halt ein bisschen älter als Lucy, aber nicht wesentlich. Und lebt alleine, eben mit George, seinem Kumpel und, ja, wie soll man sagen, Assistenten. Der ist quasi der Bob von den drei Fragezeichen. Der ist nämlich im Wesentlichen für Recherche und Archiv verantwortlich. Und da kommt dann Lucy hin und ja, das sind halt die einzigen, die sie nehmen. Und sie versuchen dann, sich einen Namen zu machen. Und darum geht diese Serie. Was soll ich sagen? Ich war gut unterhalten. Also ja, es ist schon ein bisschen Jugendserie. Das merkt man ihr auch an. Aber trotzdem, also mit dieser Prämisse, das funktioniert ganz gut. Das Ganze ist auch einigermaßen spannend. Es gibt da auch so ein, ich sag mal, übergeordneten Intrigen, die da oben, hast du nicht gesehen, Plot. Und der die Sache immer so ein bisschen vorantreibt. Und das funktioniert sehr gut. Also von daher, ich glaube, es sind 8 Folgen insgesamt. Kann man also auch gut wegsnacken. Kann ich also nur empfehlen. Lockwood und Co. bei Netflix.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe das auch gesehen.
Ich habe es noch nicht gesehen, definitiv nicht.
Ist das das mit diesen Metalldingern, wo die Geister
irgendwie... Ja, die versuchen ja immer mit so
Netzen gefallen. Ah ja, ey,
die sind so Netz gut. Und jeder hat dann immer auch irgendwie so einen Degen, mit dem man irgendwie
den stimmt. Geistern
doch, ich erinnere irgendwie mich. Zu Leibe rücken kann.
Das habe ich unter anderem geguckt, als ich krank war. Jetzt, wo Dominik vorhin fragte. Ja. Nee, tatsächlich, ich habe die auch gesehen, die ist gut. Also, ich fand die schön. Kann man sich schön weggucken. Interessante Ideen, eine Vermischung verschiedener Genre.
Ja, also ich finde das also auch wirklich... Also,
hat Potenzial.
Ja, ich finde das auch, dass das so ein bisschen in so einer alternativen Jetzt-Welt spielt.
Ja, definitiv. Ja.
Die auch allerdings...
Herangehensweise, ja.
Eher so ein bisschen, weiß ich nicht, an die... 70er, 60er Jahre erinnert.
Ja, ist definitiv in der Ebene hängen geblieben, beim Grad der Technisierung und Verselbstständigung. Ja, natürlich gibt es schon Autos und Handschellen und sonstiges, aber es ist eben nicht so futuristisch-technisch mit diversen Geigerzählern und ähnlichem unterwegs.
Ja.
Sondern eher noch mit Auspendelkristall und ähnlichem.
Ja, auch von der Mode her, ne? Wobei, das kann natürlich sein, Lockwood trägt immer so eine Art Anzug. Ja, ein Anzug, ne? Ein weißes Hemd und Krawatte.
Ja.
Also das hat schon so ein bisschen, so was bisschen Harry Potter-eskes, finde ich.
Harry Potter-eskes ist auch eine sehr schöne Formulierung.
Ja, also, nee, wirklich gut. Aber du hast... Fantasy geguckt. Eine Rollenspielrunde geguckt.
Rollenspielrunde, ja, streng genommen schon. Das habe ich aber auch erst im Nachgang erfahren, muss ich gestehen. Also ich bin sehr unvoreingenommen an diese Darstellung herangegangen, bis ich dann irgendwann mal anfing zu recherchieren, weil mir manche Sachen doch sehr skurril vorkamen. Ich war bei einem großen Streaming-Dienstleister unterwegs, und zwar bei Netflix. Und auf einmal hieß es dann, das könnte Ihnen gefallen, die Legende von Vox Machina. Und dann dachte ich mir so, okay, cool. Es ist eigentlich im Nachhinein betrachtet eine sehr schöne Idee, eine Hommage an eine Rollenspielgruppe. Inhaltlich ist es tatsächlich für die ganzen Pen-and-Paper-HörerInnen unter uns, stellt euch vor, man dokumentiert eure Abende, videografisch, audiografisch, und macht mit entsprechend viel Kohle daraus eine Anime-Zeichentrickserie. Und dann denke ich mir, boah, geil, das ist ja schon ein bisschen so der feuchte Traum aller entsprechenden Menschen, die da mitarbeiten wollen. Und es war schon unterhaltsam. Vox Machina, was haben wir? Wir haben eine Fantasy-Welt, ähnlich wie AD&D oder das Schwarze Auge, mit mittelalterlichen Strukturen, Dämonen, Geistern, Vampiren, guten Magiern, bösen Magiern, Drachen vor allem und Königen und ach, was da nicht alles mitspielt. Es ist halt eine klassische Fantasy-Welt. Und inhaltlich hat man eben eine Heldentruppe. Aber Helden, wie sie nun mal so klassischerweise in diesem Genre unterwegs sind. Ja, wir haben nach den Besten des Landes gefragt. Die waren aber alle krank oder im Krieg.
Also haben wir nach den Zweitbesten des Landes gefragt, aber auch die waren alle krank oder im Krieg. Naja, und jetzt seid ihr hier, weil wir nichts Besseres gefunden haben. Und dementsprechend müsst ihr das jetzt richten. Es ist tatsächlich eine sehr schöne Mischung aus Charakteren einer durchmischten Heldengruppe, wie ich gerade schon anfänglich beschrieben hatte. Man kann sich darin teilweise wiederfinden. Also ich habe darin Teile meiner Heldengruppe wiedergefunden, wo ich dachte, oh ja, das könnte total XY sein. Es gibt den Gnom oder Zwerg, der chronisch irgendwie versucht, alles und jeden zu begatten. Es gibt den super ethischen Elf, der irgendwie alles ganz akkurat machen möchte. Es gibt den verstoßenen Elf. Es gibt den etwas stumpfen, aber dafür umso stärkeren Oger, Troll, Riese, wie auch immer. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es ist halt auch kein Universum, das ich spiele. Und die erleben halt Abenteuer. Es gibt immer einen Masterplot, der verfolgt wird. Und es gibt halt auch immer so kleine Mini-Quests, die dann so quasi episodenweise abgehandelt werden. Und ich fand's dahingehend sehr schön, weil es einfach nicht glatt läuft, wie im richtigen Fantasy-Leben. Man hat halt so seine Quest, man möchte da und da hingehen und zack, bumm, aus Versehen. Ich meine, die Spieler unter euch wissen es, bringt man die Person um, mit der man reden soll. Das kann schon mal passieren. Das sind so Dinge, die einfach in dieser Art,
passieren.
Passieren. Ne? Einer wird frech, ein Wort gibt das andere. Und schon ist Ende. Ich finde das generell eine sehr unterhaltsame Serie. Man muss aber einen Hang zu solchen Genres haben. Also, was ich gut finde, ist, dass jeder Charakter immer eingestuft wird, was für eine Hintergrundgeschichte er hat, was sind die Beweggründe, warum ist er oder sie Held geworden. Letztendlich sind das alles gar keine Helden. Also wenn man so an die eigenen Charaktere denkt, auch das sind alles eigentlich keine Helden, sondern nur so eine zusammengewürfelte Truppe, die irgendwie irgendwas macht. Und das finde ich ganz schön. Und irgendwann sagte mir einer, ja, aber das ist doch hier so eine Rollenspielgruppe. Und dann dachte ich mir, oh yo, das macht auf einmal richtig viel Sinn. Weil du hast dann den XY hochgelevelten Charakter, für den es eigentlich ein total leichtes sein sollte, was weiß ich, den Busch hier in Brand zu setzen. Und stattdessen macht es puff und er steht selbst in Flammen. Wer kennt's nicht?
Ja, das ist ja tatsächlich auch eine D&D Watch It Played Web Kampagne, dieses Vox Machina.
Ja.
Das ist diese Webserie Critical Role mit Matthew Mercer und ja, die anderen sind halt auch alles professionelle Schauspieler und Synchronsprecher und so. Also das ist quasi so Rollenspiel at its best. Also wenn alle Rollenspielen gut können und auch noch schöne Stimmen haben, dann kriegst du so eine Runde hin.
Ja. Also ich habe viel gelacht, als ich mir das angeguckt habe und nachdem ich halt auch wusste, dass es eine reale Rollenspielgruppe ist, die da quasi ihre eigenen Abenteuer verbildlicht bekommt, hatte ich doppelt so viel Spaß.
Ja,
so ist es. Also es ist tatsächlich eine Empfehlung, allerdings nur bedingt. Wer dieses Genre nicht mag, wird daran keine Freude haben.
Aber
das ist einfach ganz klar.
Zeichentrick, ne?
Oder? Es ist Zeichentrickfilm, ja. Es ist tatsächlich kein Manga, kein Anime. Es ist wirklich ein klassischer Zeichentrick. Und das fand ich auch sehr gut. Also gerade das macht es auch nochmal so ein bisschen greifbarer, weil es eben Zeichentrick ist und nicht anders.
Ja gut. Tommy Hase.
Ja, ich habe andere Dinge geguckt. Nicht bei Netflix, sondern bei
Amazon. Den großen südamerikanischen Streaming-Anbieter.
Genau. Der mit dem großen Fluss halt.
Ja.
Da fließt halt immer was runter. Und bevor halt mein Abo jetzt abgelaufen ist, habe ich da nochmal Malignant geguckt. Also bösartig. Regie geführt von James Wan, der halt die Conjuring-Filme gemacht hat, von denen ich ja immer wieder erzählt habe. Aber auch eben Saw 1 und 3, Aquaman und Furious 7, glaube ich. Die letzten beiden Filme passen irgendwie nicht so ganz in die anderen Filme, für die er für mich zumindest bekannter ist. Aber zumindest eben, die, ich glaube, die waren trotzdem beide wesentlich erfolgreicher als diese Horrorfilme meistens.
Marvel-Freunde finden auch Aquaman recht gruselig.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, worum geht's? Der Film beginnt erstmal mit einer anderen Zeit, nämlich 1993. Da gibt es einen Dr. Florence Weaver, die mit ihren Kollegen anscheinend in so einem speziellen Krankenhaus für keine Ahnung was, weil es wird nicht genau erklärt, jemanden behandelt. Und auf einmal hat sie da einen Patienten, der heißt Gabriel, und es kommt zu einem Problem. Gabriel kann sich anscheinend über Elektrizität und so Radiosachen mit den Leuten sprechen und unterhalten und bringt dabei mehrere Leute dann noch um. Also irgendwie alles ein bisschen sehr seltsam. Man sieht nur, wie sie dann dahin läuft und dann eben sagt, sie hätte alles versucht, ihn zu retten, aber dieser Krebs muss halt entfernt werden. Dabei sieht man halt noch, wie ein paar Leute umgebracht werden, dann wie geschossen wird, und dann springt der Film. 27 Jahre später trifft man dann auf Madison Lake Mitchell. Die kommt gerade nach Hause, ist hochschwanger, hat einen harten Tag, kommt nach Hause und ihr Versagermann sitzt da faul auf dem Bett, hat kein Verständnis für sie und macht ihr noch Vorwürfe, weil sie hatte schon vorher anscheinend mehrere Fehlgeburten. Das ist ja dann doch vielleicht auch eher ihr Fehler wäre. Und es kommt zu einem Handgemenge zwischen den beiden. Dabei knallt Derek, der Mann, eben den Kopf von Madison einmal heftig gegen die Wand. Danach bereut er das natürlich sofort und sie bricht eben zusammen, Blut an der Wand und so weiter. Er sagt, ja, tut mir leid. Und sagt, ich hol Eis, damit wir die Wunde kühlen können und so weiter. Geht dann raus, sie schließt die Tür ab, sobald er den Raum verlassen hat. Und dann bekommt sie eine Vision, wie Derek unten von einem Monster angegriffen wird und ermordet wird. Sie läuft dann nach unten und findet Derek dann tot dort liegen und wird dann selber wohl angegriffen, versucht sich zu retten, aber während sie versucht, eine Tür noch zu schließen, wird sie halt gegen die Wand geknallt. Sie wird danach ohnmächtig und wacht dann im Krankenhaus auf, wo sie von ihrer Schwester Sydney quasi begrüßt wird. Und die sagt ihr, dass ihr Kind das Ganze nicht überlebt hat. Und jetzt kommt eben die Suche nach dem Mörder, Monster, was auch immer, das jetzt dann da war, das sowohl Derek umgebracht hat, als auch sie halt angegriffen hätte. Und man verfolgt so ein bisschen eben sie und dann die beiden Ermittler, Sean und Moss, die da dabei ermitteln. Gleichzeitig bekommt sie weitere Visionen, dass sie Morde sieht, während sie passieren. Also bevor die Polizei davon weiß, weiß sie dann schon davon. Und dadurch bekommt sie halt so ein bisschen Glaubwürdigkeit, dass da irgendwas ist, was sie ja muss. Aber auch natürlich auch macht sie sich ein bisschen verdächtigt. Und dann wird da halt ein bisschen geguckt, was könnte genau da dahinter liegen. Ja, es ist halt ein Horrorfilm. Wenn dieser Wandel kommt von sie ist irgendwo und dann kommt diese Vision und dann verändert sich die Welt, also quasi dieser Wandel in der Umgebung, ist vom Effekt her wahrscheinlich so teuer wie die meisten anderen Horrorfilme. Er war jetzt nicht extrem teuer mit 40 Millionen, aber für einen Horrorfilm schon. Aber ansonsten ist der Film halt ja so gefühlt ein bisschen 0815 Horrorfilm. Also ich könnte jetzt noch ein bisschen was über die Story und was jetzt genau dahinter steht, aber ich denke mal, das wollen vielleicht der geneigte Zuhörer noch selber herausfinden, wenn er sich für das Genre interessiert. Es ist jetzt kein schlechter Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt diese knapp 2 Stunden, die der Film geht, verlorene Zeit gehabt hätte. Aber es ist jetzt auch nicht das, wo du jetzt sagst, oh, das ist James Wans Film, den muss man gesehen haben, sonst versteht man James Wan nicht. Das auf jeden Fall nicht. Er war auch nicht so erfolgreich, hatte beim Budget von 40 Millionen anscheinend nur 34,9 Millionen eingenommen, was aber auch, glaube ich, daran liegen dürfte, dass er eigentlich hätte im Sommer 2020 rauskommen sollen, dann verschoben wurde wegen Corona und dann im Sommer oder Sommerherbst 21 rauskam, wo er auch noch nicht alles wieder offen hatte und noch nicht alle sich wieder komplett in die Kinos getraut haben. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob er so schlecht jetzt abgeschnitten hat, weil er gar nicht so gut angenommen wurde. Ich glaube, die Rezensionen waren jetzt nicht überragend, aber okay, weil es eben schon effektmäßig und eine ganze Tour de Force ist mit diesem, was passiert da. Auch wenn man manche Sachen schon ein bisschen vorhersehen kann. Ja, ich würde sagen, man kann sich den durchaus anschauen, wenn man Amazon Prime hat und generell auf Horrorfilme und Filme von James Wan steht. Finde ich, kann man das durchaus machen. Ist jetzt aber kein Grund, jetzt sich Amazon Prime zu holen oder wenn ich jetzt generell gerade kein Interesse daran habe und sagen, das ist der Horrorfilm, der all das Genre neu definiert. Nö, braucht man nicht. Also es ist auch solide Kost. Sagen wir mal so 6,5 bis 7 von 10.
Okay. Aber es gehört nicht zu der Conjuring-Reihe, ne?
Es hatte zumindest jetzt keine Anschlüsse. Also man hat ja sonst bei manchen Filmen, die irgendwie in diese Conjuring-Reihe indirekt reingehören. Da hatte ich ja beim, ich weiß nicht, welchen Film hatte ich zuletzt?
Also bei The Nun, da kam dann auf einmal hier diese...
Da sieht man irgendwann diese, die Annabelle-Puppe oder sonst was mal.
Nee, ich glaube, bei Dings ist es so, da ist irgendwie tatsächlich so eine Geisteraustreibung und da guckt dann einmal irgendwie diese Obergeisterjägerin da
ins Bild rein, ja. Und das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Also ich habe jetzt auch bei meiner Kurzrecherche eben jetzt nochmal, um den Film zurückzuführen, habe ich jetzt auch nichts gelesen, dass das jetzt irgendwie doch auch in dieses Universum rein sollte. Also ich glaube, das ist jetzt schon, weil es ist auch ein bisschen, okay, ich meine, das sind auch die anderen sind halt sehr übernatürlich, aber da sind jetzt noch ein paar Sachen dabei, wo ich sagen würde, das ist jetzt nochmal, ist jetzt nicht nur einfach ein normaler Dämon oder sowas. Der jetzt so bei diesem Horror, also bei diesen Conjuring-Sachen sind es ja immer diese Dämonen, Teufel, was auch immer. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt... Also sie nennt den, glaube ich, hinterher Teufel, weil sie ihn dann doch irgendwie kennt, diesen Gabriel. Sonst wird ja dieser Zusammenhang nicht da sein. Der dann natürlich auch diese Morde, in Anführungszeichen, durchführt. Würde sie auch Teufel nennen, aber... Ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mit Geisteraustreibung oder sowas vor. Okay. Oder Dämonenaustreibung. Von daher glaube ich nicht, dass es in diesem Universum drin ist.
Ja. Ja, gut. Okay. Ich habe noch weiter Serie geguckt. Auch wieder Netflix. Und zwar habe ich gesehen Guardians of Justice. Das ist eine Serie von Adi Shankar. Das ist der Produzent von unter anderem Dread und der Showrunner von Castlevania. Und es ist im Prinzip eine Superhelden, ja nicht Parodie, dazu ist es eigentlich zu wenig lustig, sondern eher eine Superhelden-Satire. Es geht darum, 1947 rettet Marvelous Man die Welt vor Robot-Hitler und sorgt für Frieden, weil er eben jegliche Versuche, irgendwelche Kriege anzuzetteln, mit seiner Superkraft unterdrückt. Er ist halt eben eigentlich eine Art Superman, also der DC-Superman. Und er gründet dann eben auch die Guardians of Justice, wo er andere Superhelden, die aber alle nicht so toll sind wie er, vereint und die dann eben, ja, eben halt für Gerechtigkeit und Friedfertigkeit und ja, Verbrechenslosigkeit und was weiß ich denn nicht alles suchen. Allerdings, 40 Jahre nachdem er eben die Welt vor Robert Hitler gerettet hat, begeht er auf seiner im Weltraum schwebenden, ich nenne es jetzt mal Festung der Einsamkeit, vor laufenden Fernsehkameras Selbstmord, indem er sich eine Kugel in den Kopf jagt. Und diese Kugel besteht halt eben aus dem Marvelous Man-Äquivalent von Kryptonit. Das ist also eigentlich gar nicht möglich gewesen, dass er Selbstmord begehen konnte, weil es ja eigentlich auch dieses Kryptonit, diese Guardians of Justice Alternative dazu gar nicht geben kann. Und deshalb ermitteln die restlichen Guardians of Justice unter Führung eines leicht paranoiden Nighthawk, gespielt vom Ex-Wrestler Diamond Dallas Page, eben diesen Fall. Wobei sie sich natürlich auch als allererstes irgendwie auch selbst verdächtigen und dann irgendwelche Superschurken. Ja, das Ganze ist eine Mischung aus sehr billig aussehender Live-Action in Verbindung mit Zeichentrick und so 90er Jahre Computerspielgrafik. Also nicht ganz 8-Bit, aber auch nicht so ganz weit davon entfernt. Also so Guybrush Threepwood-mäßig. Oder da gibt es dann ja so welche, nicht Street Fighter-Kampfspiele, sondern wo man dann irgendwie, was weiß ich, mit so einem Ninja durch irgendwelche Straßen läuft.
Also Ninja, Ninja Gaiden oder? Nee,
weiß gar nicht. Ja, sowas in der Richtung.
Das, das was ich jetzt hier mit Dings reinkriege, hatte ich nicht Shredder's Revenge oder sowas vor kurzem?
Ja, genau, so ähnlich. Ja, so ähnliche Grafik ist dann irgendwie auch da eingebaut. Und die Schauspieler sind relativ unbekannt. Die einzig wirklich bekannt ist Brigitte Nielsen, die hat eine Nebenrolle als Anubis Queen. Und dann noch Denise Richards, das ist die Ex von Charlie Sheen als Laura Lang, die Witwe von Marvelous Man. Ah, dann kennt man vielleicht noch Derek Mears, der den Awesome Man spielt. Der hat bei Swamp Thing mitgespielt und in der 2009er Version von Freitag dem 13. und bei Alita Battle Angel. Den Rest kennt man nicht. Das hört sich jetzt alles nicht so gut an. Es ist aber echt nicht schlecht. Es ist halt so eine Trash-Pastiche des gesamten Superhelden-Genres. Wobei man sagen muss, insbesondere ist es DC und halt die Justice League. Das ist halt eben nicht zu übersehen. Und Nighthawk ist halt eben auch so eine Art Batman-Verschnitt. Dann gibt es halt noch so eine superschnelle Frau, die halt wahlweise Flash oder Quicksilver ist. Und der Nighthawk hatte auch irgendwelche jugendlichen Sidekicks, die halt auch unschwer als Robin zu erkennen sind. Und das ist schon echt, ja, ich kann nicht sagen, warum. Also wenn man die Einzelteile betrachtet, denkt man sich echt, oh Gott. Aber es ist zum Beispiel, wenn die kämpfen, dann erscheint immer über den Real-Life-Gegnern, also, ne, das ist halt ganz normal von Schauspielern gespielt, erscheint dann immer auch so ein Live-Counter. Und wenn der auf Null sinkt, dann kommt immer über den ganzen Bildschirm so ein Finish him! Das ist schon eigentlich ganz lustig, zumindest beim ersten Mal.
Also hat so ein bisschen was von, wie ist nochmal, dieses, oder diesen Jugendlichen, der auch dann da dieses gegen sieben Boyfriends da kämpfen musste, was ja auch so ein bisschen Videospielparodien dann drin hatte. Wo auch dann so Lebensbalken und sowas dann kam.
Das sind auch extrem kurze Folgen von jeweils, glaube ich, knapp unter einer halben Stunde. Und ich glaube auch nur 8 oder 9 Stück. Also man kann es relativ schnell gucken. Und ja, ich empfehle einfach jedem mal reinzugucken. Wenn man es zu scheiße findet, ist nach der ersten Folge die Lebenszeit nicht gar so lang, die da unwiederbringlich fort ist. Aber ich habe die ganze Serie geguckt und ja, ich fand es unterhaltsam. Also echt, ich fand es ganz cool. Man muss da auch jetzt nicht groß bei aufpassen. Das kann man also auch am Computer laufen lassen, während man was anderes macht. Aber dafür ist es ganz witzig eigentlich.
Ja. Also Scott Pilgrim war das, was ich vorhin...
Okay. Ja.
Weil da kommen ja auch da manchmal, wenn er muss ja immer gegen diese 7 Boyfriends kämpfen und die haben dann ja auch immer manchmal so Hellspars oder sonstige Blödsinn, wo dann auf einmal so Sachen vorkommen, die sonst im Videospiel nur vorkommen.
Ja. Also wie gesagt, es tut nicht weh. Kann man mal machen. Ja.
Ja, Dinge, die man mal machen kann. Ich habe was gespielt, was man durchaus mal spielen konnte. Ich habe Hi-Fi Rush gespielt. Das wurde von Xbox und Bethesda Softworks am 25. Januar angekündigt und gleichzeitig dann auch released. Die haben gesagt, hier ist ein neues Spiel, was wir euch vorstellen wollen, und jetzt ist es auch schon draußen. Der Entwickler ist Tango Gameworks, die bekannt sind für The Evil Within 2 und so Ghostwire Tokyo. Also ein bisschen horrorlastig dunkle Sachen. Das Spiel hat aber damit gar nichts zu tun. Und die machen sich auch sofort noch im Intro des Spiels darüber lustig. Überraschenderweise von den Machern von The Evil Within. Unüberraschenderweise von den Machern von The Evil Within 2. Es ist halt ein knallig bunter Action-Plattformer. So ein bisschen Bayonetta, Devil May Cry, wo man so mit Kombos kämpfen muss. Mit dem Twist, dass das Ganze rhythmusbasiert ist. Worum geht's? Man spielt den 25 Jahre alten Chai, der in so einer Comic-Look-Stil zur Vandalay Technologies Firma kommt, und sein rechter Arm ist kaputt. Und er möchte sich eben freiwillig für das Projekt Armstrong registrieren, wo man dann Cyberpunk-mäßig dann so neue Sachen bekommen kann. Und schreibt dann erstmal auf seinen Bewerbungszettel drauf, er möchte Rockstar sein. Oder sein, was sein Beruf wäre, wäre Rockstar. Und dann sieht man dann so einen Roboter, der so komplett gelangweilt dann da drauf guckt. Ein bisschen wie dieses Faultier dann bei dem DMW, ja. Dann da dieses alles so langsam abstempelt. Und der guckt so, ja. Und er kommt da so total begeistert hin und denkt so, yeah. Und ich denke so, ja, okay, mach mal. Ich stempel das mal jetzt hier ganz langsam gemütlich ab und was auch du immer du da mir von mir willst. Und dann geht er halt dann da rein, drängelt sich an allen vor und wird dann eben dazu vorbereitet, dass ihm ein neuer Arm eingesetzt wird. Dabei fällt dem Besitzer Cale Vandalay der Firma der MP3-Player von ihm irgendwie in die Hand, während er weggeworfen wird. Und er schmeißt den gleich wieder zurück, denkt sich, was will ich mit so einem scheiß MP3-Player? Und der landet aber dann wieder auf dem Körper von Chai und wird dann mit ihm in diesen Apparat gesetzt, wo halt sein Arm neu gemacht wird. Das führt dann dazu, dass nicht nur er einen neuen Arm bekommt, sondern der MP3-Player auch in ihn eingepflanzt wird und dann auf einmal alles in der Umgebung sich im Beat bewegt zu irgendeiner Musik. Und er dann, und sobald das dann festgestellt wird, wird dann gesagt, oh, das hätte nicht so passieren dürfen. Du bist ein Defekt. Und Defekte erlauben wir nicht, also musst du eliminiert oder quasi irgendwie sonst was stumm geschaltet werden. Also wird er von den ganzen Robotern, die dort da rumlaufen, angegriffen und muss sich nun da erwehren. Sein neuer Arm wird dann auf einmal magnetisch und zieht dann irgendwelche Schrottteile an und formt sich in eine gefühlte Gitarre und er haut dann mit seinem Gitarrenarm dann eben drauf ein. Und das macht man dann am besten eben im Rhythmus der Musik. Wie gesagt, das ganze Interface, alles, was in der Umgebung sich irgendwie bewegen kann, bewegt sich dann in dem Rhythmus. Wer damit noch Schwierigkeiten hat, kann zusätzlich noch unten so einen Balken einsammeln, wo man dann den Takt immer sieht, damit man das immer richtig schlagen kann. Ist es aber sehr vergebend, also wenn man das jetzt nicht sofort hinbekommt, dieses im Takt auf die Gegner draufschlagen, weil man sonst immer eher eigentlich so die Angriffstaste einfach drückt, ist es sehr vergebend, weil man greift einfach generell im Takt an. Man bekommt halt nur Boni dafür, also die Angriffe werden stärker, man kann bessere Kombos machen, wenn man sich an den Takt hält. Es gibt schnelle Angriffe, das heißt jeden Takt, dann gibt es langsame, stärkere Angriffe, die in jedem zweiten Takt durchgeführt werden müssen und dann kann man die halt so kombinieren mit Hüpfeinlagen und so weiter. Und das Ganze spielt sich sehr unterhaltsam. Die Story ist halt albern, kommt dann ein bisschen weiter, wird von Peppermint möchte mit dir sprechen, weil sie eine ist, die gegen die Firma generell ein bisschen was hat und jetzt dich als Verbündeten anwerben möchte, weil du sowieso jetzt gegen die Firma kämpfen möchtest, weil die Firma dich erledigen möchte und sie sowieso was gegen die Firma hat. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, ein lustiger Comic-Stil, lustiges Rumgekloppe, man läuft durch die Welt, hat so ein paar Plattformsachen, die Plattformen bewegen sich dann teilweise auch eben im Rhythmus, das heißt, man muss dann seine Sprünge dementsprechend timen. Es ist von der Bewegung her in diesen offenen Arealen ein bisschen langsam für meinen Geschmack. Also man läuft nicht besonders schnell. Das Einzige, was man machen kann, ist dashen. Und wenn man dann im Rhythmus dasht, kann man diesen Dash auch mehrfach hintereinander ausführen. Maximal, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Danach muss man wieder kurz laufen, dann darf man wieder dashen. Also man kann, es unterbricht dann so ein bisschen. Und es ist sehr unterhaltsam. Man hat halt dann teilweise lizenzierte Musik von Nine Inch Nails oder The Black Keys, die dann im Hintergrund läuft. Oder auch recht gut gemachte, selbst komponierte Musik von denen. Und ja, man lernt neue Leute kennen, hat dann verschiedene Bossgegner und haut dann dabei lustig drauf. Das Spiel ist sofort eben im Game Pass drin gewesen, weil es ja von Xbox Bethesda war. Das heißt, wer sich das einfach mal ausprobieren möchte, kann man für 1 Euro kann man ja den Game Pass einmal ausprobieren. Oder wer ihn hat, hat ihn sowieso dann ja eben für 13, 14 Euro, was er im Monat sonst normalerweise kostet. Aber auch, wenn man es jetzt sich einfach nur so kaufen möchte und ohne diesen ganzen Xbox Game Pass Zeug da arbeiten möchte, bei Steam gibt es das für 30 Euro. Was ich für durchaus fair halte, das Spiel hat schon so eine Spielzeit von 12, 13, 14 Stunden, glaube ich. Ich bin jetzt bei 10 Stunden ungefähr und bin jetzt noch nicht durch, aber ich bin auch ein bisschen langsamer. Was ich ein kleines bisschen zu kritisieren habe, es gibt halt wieder Abschnitte, man sieht an manchen Stellen, da komme ich nicht hin. Und ich sehe aber, dass da irgendwas ist, irgendwie, keine Ahnung, Boxen oder sonst was, womit ich auch irgendwelche Geheimnisse oder sowas finde. Da komme ich auch im Spiel später nicht wieder nochmal vorbei, sondern erst wenn ich das Spiel komplett durchgespielt habe, kann ich dann irgendwie die Levels, glaube ich, nochmal auswählen und dann habe ich am Ende die Fähigkeiten, also ich bekomme immer nochmal neue Fähigkeiten und hinterher habe ich dann erst die Fähigkeiten, um damit diese Verstecke dann noch zu bekommen, was ich immer so ein bisschen nervig finde. Also ich mag es eigentlich nicht, wenn Spiele mich in Anführungszeichen dazu zwingen, das mehrfach zu spielen, um den gesamten Content zu haben. Also ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, das alles im ersten Durchlauf mitzunehmen. Und wenn sie mir dann hinterher nochmal die Möglichkeit geben, Sachen schneller zu bekommen, die ich vielleicht mal verpasst habe, okay, aber ich möchte zumindest im ersten Durchlauf die Möglichkeit haben. Aber es ist jetzt so eine kleine Kleinigkeit, was ich halt so ein bisschen irgendwann mal so ein bisschen nervig fand. Warum ist da jetzt so eine, ja, man hat so eine Tür, wo man Flammen sieht, man kommt halt nicht durch die Flammen durch und diese Fähigkeit, wie man durch diese Flammen durchkommt, bekommt man erst ziemlich am Ende des Spiels. Und dann gibt es noch so 1-2 andere Sachen, wo man halt so Kleinigkeiten. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht viel, sondern einfach nur so kleine Schatztruhen, so kleine Abkürzungen, wo man nochmal irgendwelche so Boni noch bekommen kann. Ja, also ich kann das Spiel durchaus empfehlen. Es ist lustig, unterhaltsam. Man kann verschiedene Gegenstände wieder sammeln. Ich glaube, als wir uns irgendwann mal vor 2 Wochen schon mal kurz drüber unterhalten haben, Dirk, hattest du gefragt, wie es halt mit PC-Steuerung aussieht, weil man kann es, also ich spiele es ja am PC. Ich habe es jetzt eigentlich fast immer mit Gamepad gespielt, damit lässt sich am besten spielen, aber ich habe es auch kurzzeitig mal mit Maustastatur ausprobiert und das hat auch recht gut geklappt. Und als ich an einer Stelle nicht weiterkam, habe ich halt nach so einem, ja, ich war einfach nur zu blöd, also es war eigentlich gar nicht schwierig, ich habe nur eine Kleinigkeit übersehen, aber ich habe dann halt mir so ein Lösungsvideo angeschaut und da hatte dann auch die Person, habe ich dann gesehen, die das dort gespielt hat in dem Lösungsvideo, hat das auf jeden Fall mit PC, mit Maus und Tastatur gespielt, weil da immer die Maustastatur Sachen dann aufgepoppt sind zum Drücken. Also von daher scheint es auf jeden Fall auch für PC-Spiele zu sein, wobei natürlich das Genre jetzt nicht das typische PC-Spiele-Genre ist. Jump and Run und draufkloppen halt, ne?
Ja. Ja. Ja, obwohl, ich sag mal so, es wird immer so gesagt, ja, Jump and Run ist ja eigentlich Konsole. Also, ich hatte auch super in den 90ern super PC Jump and Runs. So Gods oder sowas. Das war schon echt gut. Also, und auch da fand ich, dass die Grafik auf dem PC immer schon besser war.
Aber lief da, also waren das 3D-Jump'n'Runs? Weil ich finde halt gerade bei 3D finde ich halt manchmal dann eben dann doch so mit den Sticks
zu arbeiten. Nee, das war ganz normal, ja. Das war ganz normal 2D. Ja. Also, wobei man sagen muss, also das war auch zu einer Zeit, wo die 3D-Jump'n'Runs, glaube ich, auch auf den Konsolen noch nicht wirklich rausgekommen sind. Ich glaube, da war wirklich der große Durchbruch mit
Mario 64 eigentlich.
Mario 64, genau. Und gut, Mario gab es halt nie auf dem PC. Also gab es halt nie auf irgendwas anderem als Nintendo.
Ja.
Und von daher hat es auch irgendwie alle anderen nicht interessiert. Also außer Nintendo-User. Und ja, irgendwann kamen auch mal so 3D-Jump'n'Runs auf dem PC, aber ja, wir waren halt schon immer von der PC Master Race über billigen Jump'n'Runs.
Strategie, Point-and-Click, drüber. Adventure, Shooter und.
Ja, genau. Ja, also Jump'n'Run war irgendwie uns allen immer zu doof.
Ja, also wie gesagt, ist halt auch nicht der Hauptfokus von dem Spiel. Der Hauptfokus ist eigentlich die Kämpfe, wobei man relativ viel dann doch noch rumläuft. Und das ist halt so ein bisschen, manchmal, man läuft halt nicht besonders schnell. Aber wie gesagt, ich fand das durchaus unterhaltsam. Man kann das auch immer gut mal so eine halbe Stunde spielen. Also ich hatte ja ein anderes Spiel, was ich jetzt auch im Game Pass spielen wollte, Pentiment. Und das war mir jetzt, während ich sehr viel korrigieren gerade musste, war mir das dann zu viel lesen und zu geistig anspruchsvoll. Und da war dann halt so ein Hi-Fi-Rush, einfach ein bisschen versuchen, im Takt Angriffstasten zu knüppeln. Für eine halbe Stunde war dann netter, um da voranzukommen.
Naja.
Deswegen gucke ich mal, dass ich weiß noch nicht, ob ich es dann jetzt in den nächsten zwei Wochen schon zu Pentiment schaffe, zumindest so weit zu spielen, dass ich das komplett reviewen kann, aber ich versuche jetzt Pentiment als nächstes weiterzuspielen.
Na gut. Ja, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, dem Worldbuilding. Das ist natürlich nur interessant für Spiele, die auch in einer Welt spielen. Oder beziehungsweise die diese Welt, in der sie spielen, auch fürs Spiel benutzen. Ja, also auch ein, weiß ich nicht, Le Havre spielt ja in einer Welt, in unserer,
ja,
in irgendeinem Hafen. Aber es nutzt diese Welt ja nicht.
Ja, doch,
ja, das ist ja einfach nur.
Man fängt Fische, also das, baut irgendwelche Gebäude mit auf. Keine Ahnung, was man da genau
zu machen. Ja, das Einzige, wo das Spiel diese Welt nutzt, ist bei der Abbildung auf dem Spieldeckel. Also,
wobei ich halt auch ein, ne, paar ansonsten Spiele hier bei mir habe, wo ich auch so denke, jetzt so sehr viel macht man mit der Welt jetzt auch nicht, auch dafür, dass sie jetzt, also man hat da glaube ich schon eine Welt, aber sie wird jetzt auch nicht so extrem genutzt, aber dazu kommen wir dann vielleicht später.
Ja, aber jedenfalls erstmal ist die Frage, was ist Worldbuilding? Und da habe ich jetzt mal irgendwie so zwei Zitate. Whether you're writing a book, a film or a video game, the imagined world you build should still feel like a real world. Which means it must function with its own set of rules. Figuring out these rules takes time and attention to detail, but they will ultimately establish the basic structure of your universe. Ist das eine, und das andere ist, Worldbuilding is the part of the writing process that sets up where your story takes place. When you build a world, you include the landscape that your characters will inhabit, the tone of your story, its major preoccupations and themes, as well as the nature of its morality. Worldbuilding lays the groundwork for your characters to develop, providing the stage for where your creations will perform. Also das eine ist, was ist Worldbuilding? Worldbuilding ist eben das, ja, wo dein Spiel drin stattfindet. Ne? Die Landschaft, durch die die Spielfiguren ziehen, ja, ich sag mal, der Charakter der Story, ne? Wenn du durch die Welt von My Little Pony ziehst, ist ja möglicherweise der Charakter des Spiels ein anderer, als wenn dein Spiel in
der Hölle stattfindet.
Ja, oder in Batman's Arkham oder irgendwie sowas. Dann hast du natürlich auch noch alles mögliche andere, ne? Wie, was machen die anderen Leute in diesem Spiel, ne? Mit denen deine Spielfigur möglicherweise interagieren oder so, ne? Was machen die den ganzen Tag? Wie sind die drauf? Was sind das für Leute? Und das erste ist eben, wie macht man das richtig? Ja, es soll sich halt eben auch wenn es eine komplett fiktionale Welt ist, mit möglicherweise ganz anderen Regeln wie unsere Welt, vielleicht sogar physikalisch anderen Regeln wie unsere Welt, es soll sich trotzdem real anfühlen. Das heißt, es muss intern funktionieren. Na, wenn du auf einmal irgendwie vor einer Sache stehst und denkst, ja, wie soll das in dieser Welt funktionieren, dann gibt es da Brüche. Das hast du teilweise in, was weiß ich nicht, Videospielen, wenn du dir denkst, ja, guck mal, wir haben hier riesen Gebäudekomplexe, aber kein einziges Klo. Oder ne, was machen denn die Händler den ganzen Tag, wenn die nicht da sind? Ne, wovon leben die? Und solche Sachen. Ja.
Oder bei, ich weiß nicht, sag mir jetzt mal zum Beispiel, wenn du mir zu Sonic nehmen würdest, da gibt es ja häufig dann diese Schienen.
Ja.
Und wenn die für nichts genutzt werden, außer dafür, dass Sonic darauf rumsliden kann, dann ist das halt eigentlich auch schlechtes Worldbuilding. Also die müssen dann halt auch für irgendwas genutzt werden, außerhalb, dass Sonic das gemacht hat.
Ja, wobei man jetzt sagen muss, gerade bei Sonic ist es halt auch so, der nutzt die Welt ja eigentlich auch nur als, ja, ich sag mal, Material.
Ja, aber wenn
er
ich jetzt...
Er interagiert ja nicht
es kommt mit halt der Welt. Bei manchen Spielen darauf an, die haben ja bei manchen Spielen versucht, ein bisschen mehr Story reinzubringen. Welches,
ah, okay.
Aber
ja.
Mein Punkt war jetzt einfach nur, also wenn ich halt insoweit irgendwas in eine Welt reinbaue, bei Videospielen, muss es halt auch in der Welt Sinn machen und nicht nur, dass mein Charakter das nutzen kann, weil das cool ist gerade. Sondern es sollte auch für die Welt irgendeinen Nutzen haben.
Ja. Und dann habe ich mir mal einfach angeguckt, welche Methoden in Brettspielen dafür angewandt werden. Was fällt euch denn mal so spontan ein?
Die einfachste und am häufigsten, würde ich mal behaupten, verwendete auch für Spiele, die ansonsten gar kein oder kaum Worldbuilding betreiben, ist ja die Anleitung, der Einführungstext. Ja. Wo man versucht, so ein bisschen zumindest den Spieler atmosphärisch einzufangen, worum es jetzt in diesem Spiel geht. Und da kommt dann auch wieder mein typisches Beispiel vor, was das krasseste Worldbuilding und dann meiner Meinung nach aber auch dem am wenigsten nutzt hinterher, ist wieder Dogs of War, was ich ja schon manchmal erwähnt habe. Da besteht ja die Anleitung zu über der Hälfte aus Worldbuilding, aber hat für das Spiel jetzt eigentlich nur minimal Relevanz. Und es gibt auch keine weiteren Spiele. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, das wäre jetzt in so einem Universum, wo wir jetzt das ganze Worldbuilding noch mit brauchen könnten, also wo dann die ganzen Reiche vorgestellt werden, die ganzen Söldneranführer, die das haben, dann hat man am Anfang so einen Brief, man hat eine Karte von der Welt. Aber das brauchst du eigentlich nicht. Du hast halt deine komische Fraktion und schiebst halt deine Leute hinterher. Das Spiel macht Spaß. Aber da wird so viel Worldbuilding gefühlt in diese Anleitung. Und ich finde eigentlich Anleitung, ist also dieser kleine Anleitungstext am Anfang, den finde ich ja noch ganz nett. Aber wenn das dein Hauptteil fürs Worldbuilding ist, finde ich das eher schlecht und faul, weil wer liest sich das dann groß noch durch? Worum dann auch, wenn es nichts mit dem Spiel zu tun hat?
Ja, gut, das will ich nicht so sagen. Bei einigen lese ich es doch schon. Also ich habe das Ganze unter dem Oberbegriff Infodumping gefasst. Also das ist ein sehr rudimentäres Worldbuilding durch Text eben in der Einleitung. Das heißt, man weiß gerade eben, ob einem die Welt so zusagt. Man hat in der Regel eine sehr flache Welt, also nicht besonders tiefschürfend. Es sei denn, diese Welt baut auf der Realwelt auf. Also man hat beispielsweise nur eine Variation der Realwelt. Also ich hatte da zum Beispiel als Beispiele Shadows of Brimstone. Aber das Spiel hat allerdings eine Menge Worldbuilding in der Anleitung. Das muss man schon sagen. Es sind auch immer wieder so Fluff-Texte. Dann Smog, Rise of Moloch. Wobei man sagen muss, Smog basiert ja auch auf einem Tabletop-Rollenspiel, wobei das Problem ist, dass keiner dieses Tabletop- bzw. Rollenspiel kennt.
Das ist ja dann auch schon immer die Frage, wie geschickt die das vermarktet haben.
Aber dann kann es also ja zumindest nochmal sinnvoll sein, also weil ich da nochmal so ein bisschen Infodumping zu machen, weil man davon ausgeht, dass sowieso kaum jemand das Tabletop gespielt hat oder das Rollenspiel oder was war das jetzt?
Ja.
Dann kann es halt ja durchaus Sinn machen, wenn ich dann hinterher das auch im Spiel ja dann noch vertiefen möchte, ne? Weil
genau.
Ich glaube, das ist ja auch so ein Kampagnenspiel, ne? Ich glaube, da ist ja dann macht
ja du das hast Worldbuilding. Zwar immer so Kurzkampagnen eigentlich immer. So
genau. Zwei aber es macht dann ja zumindest ein bisschen mehr Sinn als jetzt gefühlt bei meinem,
ja,
wie gesagt, Dogs of War Spiel, wo ich 20 Seiten Infodumping habe und dann denke,
wozu?
Wenn ich das Spiel spiele, ja.
Aber bei solchen
nett zu wissen,
bei solchen Szenario basierten Spielen brauchst du alleine immer schon das Infodumping, um dich in das Szenario einzuführen. Ne? Was machst du da gerade? Ne? Was weiß ich, du musst einen alten Seebären beschützen, der dir irgendwelche Informationen geben kann. Oder du untersuchst einen Zirkus oder was weiß ich denn nicht. Und da muss natürlich auch ein bisschen was dazu geschrieben werden. Und vom Rollenspiel haben die halt eben zum Beispiel einfach übernommen, welche Fraktionen es so grob in dieser Welt gibt, wie die zueinander stehen und was in dieser Szene Alternativwelt. Es ist ja eigentlich so ein London Ende des 19. Jahrhunderts, aber wo sich einige Dinge anders zugetragen haben als in unserer Welt. Und da wird dann eben gesagt, okay, und dann ist eben nicht das und das passiert, sondern es ist das und das passiert.
Ja, aber das gibt dann ja auch einen ganz anderen Bezug. Dann hast du ja auch schon was Vorgefertigtes, wo du
anknüpfen kannst. Klar. Hm. So, dann hatte ich noch bei diesen Infodumping-Sachen The Others, wo du auch grundsätzlich mal mitgeteilt bekommst, was denn passiert ist, ne? Mit den Sünden, die auf die Welt losgelassen worden und im Wesentlichen die Apokalypse ausgelöst haben. Und es gibt halt noch eine Stadt, die sich dagegen wehrt. Und mehr muss er eigentlich auch nicht wissen. Also The Others ist kein besonders, ja, ich sag mal, storymäßig besonders tiefes Spiel. Dann habe ich auch noch Arcadia Quest, was vielleicht ein bisschen mehr Story hat als The Others, aber halt auch nicht viel. Und die Story ist natürlich auch ein bisschen hui, ne, mit dem, ja, weil die bösen Rassen, die wollen es ja lieber dunkel haben und deswegen haben sie jetzt irgendwie die Welt dunkel gemacht und man muss dann bitte den Sonnentempel wiederherstellen. Und man sagt, ja, okay. Also innere sinnvolle Funktionsweise der Welt ist da eh blank geschmissen. Ja, da geht es halt nur darum, warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja, weil ist so. Ja. Oder auch, was habe ich noch mit dieser Methodik? My Little Scythe. Ja, wo dann eben auch gesagt ist, dass das große Apfelfest, wo jedes Volk seine Vertreter hinschickt, um dem König die schönsten Äpfel und die tollsten Apfelkuchen zu backen oder so, wo man sagt, ja, ist ja auch egal. Ne, aber man kriegt halt schon so ein gewisses Gefühl dafür, ja, das ist jetzt eher eine heitere Welt, ne, was dann eben auch zum Spielbrett und den Figürchen passt, die ja auch sehr heiter sind und halt auch nur aus IP-Gründen, nicht mit Ponys und Pegasi und Einhörnern und sowas alles zugange sind. Und dann habe ich noch Earth Reborn, wo ich sagen muss, es ist die beste Fluff-Einführung. Ja, die Welt ist untergegangen und schuld daran sind Google und Greenpeace.
Das klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ja.
Also heute würde man wahrscheinlich Greta und Twitter nehmen, aber
oder TikTok.
Ja, und aber es war halt eben ein vollkommen banaler Weltuntergang. Und ja, eben, die sind halt eben unterirdisch gegangen und es gibt halt zwei Fraktionen. Na, das wird ja schon alles erklärt. Aber das reicht auch für dieses Spiel. Der Rest ergibt sich dann tatsächlich wieder aus den Szenario-Beschreibungen. Und ja, wieder so richtig tief ist diese Welt halt auch nicht. Brauchst du halt auch nicht, weil es ist eigentlich mehr oder weniger ein Skirmish. Du machst kein Rollenspiel, sondern du prügelst dich. Und du musst halt gerade eben wissen, warum prügel ich mich hier? Und du musst wissen, wie funktioniert die Welt. Das ist relativ einfach, wie unsere auch. Ne, das ist also irgendwie keine magische Welt oder irgendwie sowas. Also von daher, das funktioniert schon ganz gut. Ja, was habt ihr denn sonst noch so für Arten von Worldbuilding neben dem Infodumping?
Ja, ich habe beim Worldbuilding mich auch mal auf den Mechanismus fokussiert, wo ich gesagt habe, wie wird im Spielerischen eine Welt erschaffen? Und dabei sind mir so verschiedene grundlegende Mechanismen aufgefallen. Einmal ist es wie beispielsweise bei Carcassonne, dass eben die World-Elemente schon vorgegeben sind, um dein Königreich jetzt zu bauen, im übertragenen Sinne.
Ja, wobei, das ist natürlich eigentlich kein Worldbuilding im Sinne des Wortes.
Nee,
des
es Worldbuildings. Ist halt eher...
Du baust zwar eine Welt, aber... Ja,
rein mechanisch, genau. Ja, okay. Es fehlt halt einfach komplett das Setting dahinter. Also natürlich, ja, wow, das ist jetzt, keine Ahnung, der Bauer Peter und das ist die Mühle. Aber das halt diese modulare Zusammensetzung da. Ich habe es dann verglichen mit einer Art Puzzle, das auf verschiedene Weise zusammengesetzt werden kann. Und der einzige Worldbuilding-Aspekt ist halt dabei, diese Kombination, diese Neukombination, die ja bei dem Spiel dazu führt, dass du trotz ähnlicher oder identischer Plättchen, die du eben in verschiedener Konstellation dein neues Weltelement zusammenbaust. Finde ich allerdings sehr rudimentär gehalten.
Da ja, dementsprechend hätte ja auch, was weiß ich, sowas wie Roborally. Ich baue einfach fünf unterschiedliche Orte, Räume zusammen und dann habe ich eine Welt erschaffen, wo dann diese Roboter sich gegenseitig ein Rennen.
Genau. Was das Problem dabei ist?
Wobei, ohne es genau zu wissen, würde ich fast noch sagen, dass Roborally Infodumping betreiben wird, weil da steht garantiert in der Regel irgendwo vorne drin, warum die Roboter das tun, was sie tun.
Ja.
Na? Allerdings, die Sache, weshalb ich sagen würde, es ist kein Worldbuilding in unserem Sinne hier bei Carcassonne, ist, weil du ja nicht mit dieser Welt interagierst.
Genau,
das Spiel
es ist halt ein
ist
reines
nur
mechanisches Hin- und Hergeschiebe.
Also dementsprechend wäre ein Roleplayer ein Rollenspiel, weil man erstellt sich einen Charakter. Hat aber nichts, der Charakter macht aber
genau,
nichts.
Genau, ja, Dominik hat's raus.
So. Ja, genau.
Ja, es ist schwierig.
Also von daher, da würde ich sagen, ja, du baust eine Welt. Es ist genauso wie dieses Spiel, ach, wie hieß das denn nochmal? Planet? Wo du diesen Planeten baust, wo du diesen...
Ach, hier, nee. Planet to Mars-Ding.
Nee, wo diesen Oktaeder oder irgendwie so, wo
ach,
du immer
ja,
diese Plättchen auf die Seiten drauf tust.
Wüste und so, ja, ich weiß, was du meinst.
Ne?
Ja.
Oder danach wäre auch irgendwie, was weiß ich denn nicht, Kingdom Builder wäre...
Wäre, oh, ganz
furchtbar. Hätte World Building.
Ja, ja.
Oder...
Ich sagte halt, es muss... Also ich habe halt verschiedene Aspekte betrachtet. Einmal so diese Background-Entwicklung und auch wie weit du als Spieler da überhaupt eine Rolle spielst im wahrsten Sinne. Und dabei finde ich, sind manchmal so fertige Welten, wie jetzt zum Beispiel Cthulhu oder ähnliches, sind schön anzusehen, aber da interagierst du ja mit den Charakteren und anders. Und das hat ja wiederum nichts mit klassischem Worldbuilding zu tun. Da bist du halt eher Bewohner dieser Welt.
Ja, aber du musst ja diese Welt vorher haben. Sonst kannst
genau,
du ja nicht bewohnen.
Ja, die muss schon da sein. Ne? Ja, da kannst du jetzt nicht neu erfinden.
Du bildest keine Welt.
Genau, ja.
Na, das ist schon so. Du reagierst auf sie. Aber deswegen ist es ja das Worldbuilding, weil das Worldbuilding macht ja in der Regel der Autor.
Ja.
Genauso im Buch, im Film. Oder was weiß ich denn nicht.
Ja, aber was bei mir jetzt so ein bisschen Richtung Dumping ja auch noch ein bisschen geht, ist ja, wenn ich sowas wie eben Eldritch Horror, Arkham Horror spiele und dann meinen Charakter bekomme. Da wird ja dann auch häufig eben ist auf der Rückseite des Charakters, also vorne sind halt deine Stats und sonstige Sachen und auf der Rückseite ist ja noch so ein bisschen Geschichte deines Charakters, wie er in dieser Welt lebt, was jetzt seine Motivation ist und sowas. Diese Art von Infodumping, die jetzt auch einfach erstmal ja eigentlich auch nur platt vor dich gelegt wird, finde ich aber noch ein bisschen, also zumindest netter. Also wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen, dass so ein bisschen kurz Info-Worldbuilding gemacht wird am Anfang der Regeln, nämlich einmal so grob zumindest eine Idee habe, worum geht es in dieser Welt. Aber mir war halt dieses damals bei eben Dogs of War ein bisschen übertrieben. Und das finde ich halt bei diesen Charaktersachen, die du dann häufig, die du ja bei mehreren Spielen hast, wo du Charaktere hast und die haben dann eine Backstory. Und die sagt dir dann, wie du in dieser Welt überhaupt interagierst, was deine Background-Story dafür ist.
Wobei bei den Arkham-Spielen würde ich dir da mittlerweile nicht mehr zustimmen, dass das Infodumping ist. Wohlgemerkt, mittlerweile. Früher
also
schon.
Also ich habe jetzt, bei mir jetzt war Eldritch,
aus, hatte
ich jetzt
aus Gründen.
Bei mir ein bisschen.
Ja, oder auch Eldritch. Also sämtliche Arkham-Files-Spiele. Weil die habe ich mittlerweile unter eine andere
Kategorie gepackt.
Sektion gepackt. Aber
ich finde das halt praktischer, also weil du halt dann zumindest, du hast es direkt vor dir liegen, es macht für dich auch wirklich noch mehr Sinn, also dass du das jetzt auch wirklich liest, weil du dann mit deinem Charakter dich mehr identifizieren kannst. Und ich wollte einfach nur noch mal zu diesem Dumping, also wie du kannst mir ja gleich sagen, wie du es nennst, dass diese Art von Dumping dann mir mehr jetzt bringt, weil es mir...
Ja. Ja, ja.
Mir direkt vor meinem Charakter liegt und ich mit der Figur ja meistens auch noch was mache.
Ja, wobei ich auch da wieder sagen würde, es ist ja weniger die Welt, die dadurch
ja auch der Charakter,
sondern der Charakter.
Aber auch teilweise ja schon es damit,
eigentlich,
was ist ja passiert. Ne? Also du hast ja gerade bei den Arkham-Sachen, irgendwas ist mit denen ja passiert, was zu diesem Arkham-Universum gehört, weswegen sie
jetzt die
Motivation haben, dazu kämpfen. Und dadurch habe ich irgendwie halt noch so ein bisschen... Hintergrundgeschichte, ja, das kann passieren, ne? Also der eine hat gesehen, wie, keine Ahnung, ein Monster hochgekommen ist, der andere hat gesehen, wie jemand den kompletten Wahnsinn übergriffen hat und so weiter. Also das heißt, ich bekomme ja dadurch auch noch Welthintergrundinformationen, die zwar jetzt in diesem Charakter für den Charakter speziell sind und ihn auch noch weiter formen, aber auch natürlich die Welt ein bisschen weiter ausbauen.
Wobei ich sagen würde, dass diese Sache, also jetzt diese charakterspezifischen Sachen, die stammen ja eigentlich aus dem Rollenspiel. Wobei im Rollenspiel macht man es in der Regel ja selbst. Ne, da schreibt man selbst die Hintergrundgeschichte für seinen Charakter, was man hier durchaus auch machen könnte. Von daher ist das nur so eine leichte Abkürzung und ja, man verhindert halt durch diese vorgegebenen Charaktere, dass jeder reinschreibt, ja, Eltern wurden von Orks erschlagen.
Ja.
Was ja das normale, selbstgemachte Rollenspiel.
Jetzt habe ich Rache an allen Orks.
Ja, genau. Ja, der Klassiker. Ja, meine Familie, der Onkel siebten Grades wurde beim...
Ich bin eigentlich der Sohn des Königs, der Geheime.
Ja, das kann auch sein, aber normal ist immer, meine Eltern wurden von Orks erschlagen und ich fand ein Mithril-Kettenhemd und ein Schwert irgendwo im Keller noch in irgendeine Kiste. Das muss sein, damit man ordentlich
starten kann, ja.
Genau. Aber bei den Arkham-Files, da hatte ich noch als Oberbegriff Cross-Media.
Achso, ja.
Das heißt, man hat ein in der Regel jahrzehntealtes Worldbuilding, bestehend aus den Spielen selbst, also den Anleitungen, da dann Infodumping und von mir aus auch tatsächlich dann auf den Charakterkarten. Man hat Bücher, man hat Zeitschriften, man hat Comics, man hat Videospiele, man hat Filme, es kommen immer weitere Spiele dazu. Das heißt, jeder Spieler weiß eigentlich, was ihn erwartet.
Also das ist dann meistens eben bei den Lizenzierten. Ne? Also es gibt ja seltener Spiele, die aus sich heraus, also die erst da waren und dann aus sich heraus diese Neben-Worldbuilding machen. Ne?
Ja, die Arkham-Files eigentlich.
Ja, aber es gab ja trotzdem die ganzen
HP
Lovecraft-Sachen ja.
Ja, okay, aber das war keine wirkliche IP. Okay. Also es gab zwar irgendwie Cthulhu, aber das Einzige, was IP war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, schon, das war Call of Cthulhu. Das war eine IP von Chaosium, nämlich das Rollenspiel. Und das hat eben Arkham eben gerade nicht benutzt. Beziehungsweise, ich will nicht ausschließen, dass das erste Arkham Horror... Ganz genau weiß ich nicht, ob das nicht auch mit Chaosium irgendwie zusammenhing. Aber jedenfalls und von daher konnte man also wirklich diesen Content wie irgendwelche Monster oder so und irgendwelche großen Alten konnte man durchaus benutzen. Also da musste man dann, meine ich, nichts an den Verlag.
Lizenz also auch schon früher nicht. Ja.
Bei dem die Lovecraft. Ich dachte,
das wäre jetzt halt irgendwann in den Nullerjahren so gekommen und deswegen werden ja so viele.
Ja, die reinen Geschichten, die durftest du natürlich nicht drucken. Also irgendwie, was weiß ich.
Also nochmal nachspielen lassen oder sowas.
Genau. Aber ich glaube, die reinen Namen, die hatten keinen Schutz oder zumindest nur einige. Das weiß ich nicht. Wie da genau die rechte Situation war. Aber du hattest zum Beispiel das gleiche hast du bei Warhammer beziehungsweise bei 40K. Das heißt, GW macht es so. Ja, also zu GW gibt es nicht nur die Tabletop-Spiele, es gibt ja mittlerweile auch Brettspiele. Oder es gab die ja schon länger mit Warhammer Quest. Und es gibt Bücher, es gibt Comics dazu. Es wird demnächst wohl einen Film dazu geben. Mit dem Darsteller von dem Witcher, der ja jetzt auf Witcher keinen Bock mehr hat.
Ja,
habe ich auch gesehen.
Aber
wollte der nicht auch irgendwie bei 40K mitspielen?
Ja, nee, das will er in
40K. Der wollte eigentlich Superman sein.
Aber genau.
Aber der wollte ursprünglich Superman sein, das hat dann nicht geklappt.
Mhm. Ja, aber irgendwie.
Also er war ja schon mal Superman, aber er wollte wieder Superman werden.
Genau, aber jetzt wollte da irgendwie, wer ist denn da? Warner, glaube ich, ne? Ja, genau. DC hat es bei Warner. Und die haben dann gesagt, nee, wir wollen jetzt alles andere machen und haben da jetzt.
Wir wollen wieder einen Jungen haben, komplett neu, wieder neue Origin-Story, glaube ich, oder so ein Scheiß wieder.
Ja, und irgendwie, glaube ich, der kam auch nicht so richtig toll mit James Gunn, klar.
Ja gut, kann ja sein, ne?
Der ein DCU aufbauen soll. Dann eben Terrioth von FFG.
Ja, das ist mal ein alte Mal 1, was ja eigentlich aus diesem Brettspielbereich.
Genau,
kommt, ne? Also,
wo du halt eben die Descents hast, also erste, zweite, dritte Edition, dann Rune Wars.
Genau, Rune Wars, ja.
Heroes of Terrioth.
Gab es nicht mal auch so einen Mix aus Rollenspiel und Brettspiel, also eigentlich so ein Storybook fast, was auch in diesem Terrioth.
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Dann Rune Wars.
Ja,
Battlelore.
Ja.
Legacy of Dragonhold, war das nicht auch daraus?
Ja, kann sein.
Das war doch dieses, das war das, was ich jetzt vorhin meinte, das mit diesem Storybook, wo du eigentlich halt so ein bisschen Rollenspiel oder also jeder Charakter ist, jeder liest ein bisschen und man muss Entscheidungen treffen.
Genau. Und es gibt auch noch, Rune Wars, hatte ich aber schon gesagt. Dieses Star Wars Legions in Fantasy. So, und da gibt es eben mittlerweile auch Bücher zu und die geben halt eben auch Geschichten, die in diesem Universum spielen, wieder. Es gibt mittlerweile auch Videospiele dazu. Das meiste sind natürlich irgendwelche Spiele,
Umsetzungen
wie eben Battlelore. Und von daher ist das schon mittlerweile in der Cross-Medialität angekommen. Und dann eben natürlich die Arkham-Files, ne, wo es eben die ganzen Arkham-Horror-Spiele gibt, Widowar, Kartenspiel, Arkham-Horror selbst, ältere Zeichen, Eldritch-Horror, wo sämtliche Charaktere immer die gleichen sind und wo es mittlerweile eben auch Bücher zu gibt, wo diese Charaktere auch drin vorkommen. Also einmal die Origin-Stories, ich hatte das ja neulich vorgestellt, dieses Buch oder der ersten Band davon. Aber es gibt eben auch ganz normale Romane, wo dann halt mal ja irgendwie so ein Charakter aus den Spielen so durchs Bild läuft. Wobei ich jetzt hier tatsächlich gerade Der Kult der Spinnenkönigin lese und da ist eine spielbare Figur aus den Arkham-Horror-Spielen ist da durchaus auch prominent vertreten, nämlich Urshula und Jake. Also von daher, das ist halt Cross-Media. Und da hat man eben zwar schon auch immer relativ viel Fluff in der Anleitung, aber der wird eben auch durch andere Produkte aufgenommen. Und die Welt wird immer wieder in den weiteren Ausgaben dieser Spiele aufgenommen und gegebenenfalls weitergeführt und erweitert. Und irgendwann muss halt dann das einzelne Produkt kein Worldbuilding mehr betreiben, weil ja, du hast halt eben eine relativ festgefügte Welt, die du nur noch benutzen musst.
Mhm.
Und wo du vielleicht dann noch irgendwelche kleinen, ja, ich sag mal, irgendwelche kleinen Städte oder so dir reinbauen kannst. Aber kannst halt auch die nehmen, die sich schon da ergeben haben. Na, aber du kannst eben auch dann immer noch mal ein bisschen was Neues hinzufügen. Wobei das Problem hast, da musst du meistens auch irgendwie gucken, dass das Ganze dann auch konsistent zum Rest bleibt.
Ja.
Aber sonst ist natürlich diese Art von Worldbuilding schon sehr komfortabel. Aber bis du erstmal da bist, ist natürlich auch eine Menge Arbeit.
Ja, vor allem muss er ja dann meistens auch schon erfolgreicher gewesen sein, damit du halt diese ganzen Spin-offs hast, die dann, dass es sich auch lohnt, das darüber weiterzubauen oder zu vertiefen.
Ja.
Was natürlich generell ja auch dann noch mit in diese Worldbuilding durch die letzten Jahre verstärkt ist, sind ja diese ganzen Story-Games und häufig eben mit App-Unterstützung oder eben einfach, weil sie jetzt diese Story-Bücher haben. Ja, die sind natürlich auch einfach nur, ich mache meine Mission irgendwie weiter und ich erzähle hier diese Geschichte, die jetzt ja nicht unbedingt direkt mit dem Worldbuilding, aber häufig kommt ja dann doch irgendwas darin vor, was die Welt tiefer erklärt, was jetzt genau da passiert, wie alles in der Welt miteinander zusammenhängt. Und auch eben, du hattest ja vorhin mal ganz am Anfang was von My Little Pony, also wie diese Welt vom Humor da ist. Da muss ich so ein bisschen auch an Forgotten Waters denken. Wenn du dann da deine Storys erzählt bekommst, die dann auch ja häufig eben eher auf eine lustige Art erzählt werden, womit man dann jetzt klarkommen kann oder muss, wie man möchte. Ich glaube, du fandest es ja nicht so gut, dass es halt eher teilweise ein bisschen fast schon vierte Wand brechend gefühlt ja manchmal war.
Ja.
Gleichzeitig eine Piratengeschichte, die jetzt auch nicht so grounded ist, sondern eben auch die Monster dann, irgendwelche Monster drin hat. Aber dadurch entwickelt sich ja eben auch dann eben die Welt, die jetzt ja nicht nur einfach durch so ein bisschen Anfangstext etabliert ist, sondern ja, okay, da ist ein Erzähler, der das Ganze lustig macht. Das heißt, diese Welt nimmt sich nicht so ganz so ernst. Es ist jetzt keine normale, wir sind hier die Piraten und es ist alles eigentlich ganz dunkel und grim, sondern wir sind lustige Piraten, die versuchen, durch die Welt zu schippern und dabei gegen Monster teilweise zu kämpfen.
Ja.
Muss ich auch noch an manche Sachen denken, also an Nah und Fern oder hier, was wir jetzt im Sleeping Gods.
Genau. Wobei ich da eben gesagt habe, die Art, natürlich irgendwie das leicht humorige oder ich würde es gar nicht so sehr humorige, sondern eher so, ich würde es eher bizarr nennen.
Ja.
Also, ja, okay, bei Forgotten Waters versuchte man, humorig zu sein. Wobei ich da auch sagte, ma, ging so.
Ja, ist halt, ich finde, das ist halt Geschmackssache.
Ist also, heiter. Humor
ist ja auch subjektiv, ne?
Ja. Ja, ist richtig. Aber es ist zumindest heiter.
Ja.
Dagegen also ist jetzt zum Beispiel bei Sleeping Gods, finde ich, ist die Welt jetzt zwar auch teilweise bizarr, aber nicht unbedingt heiter. Aber zur Art, wie da das Worldbuilding betrieben wird, habe ich da das unter den Oberbegriff gepackt, durch die Augen der Spieler.
Ja.
Das heißt, die Spielfiguren leben in dieser Welt. Sie wissen, wie grundsätzlich die Welt funktioniert, kennen aber diese spezielle Welt noch nicht und die entdeckst du dann durch die Augen der Spieler.
Mhm.
Na, und zwar über Ereignisse, die in dieser Welt stattfinden und die du dann erstmal noch irgendwie stückweise einordnen musst. Also quasi so Show, Don't Tell. Das wäre zum Beispiel so bei Sleeping Gods, wie du gesagt hast, bei Der Herr der Träume, bei Aftermath, bei Etherfields und überhaupt alles, wo du irgendwie mal so einen Weltwechsel meistens hast. Und das finde ich eigentlich eine der schönsten und immersivsten Arten des Worldbuildings. Ja. Und gut, es gibt halt eben auch die Sache, wo du in einer den Spielfiguren bekannten, komplett bekannten Welt bist und du alleine nur die Welt durch die Ereignisse in der Spielwelt entdeckst. Das ist dann ebenfalls auch Show, Don't Tell, hat aber das Problem, dass die Identifikation mit der Spielfigur nicht so groß ist. Sie bleibt halt Spielfigur, weil die Spielfigur eigentlich mehr Wissen hat als du. Das wäre zum Beispiel bei Folklore the Affliction so oder auch bei Pandemic Legacy. Also zumindest bei Pandemic Legacy 2, weil 1 ist ja im Prinzip unsere Welt.
Unsere Welt, die dann ins Chaos gerät durch
Schnupfen.
Und dann bei 2, ja, ich meine, bei 2, du weißt halt, oder deine Spielfiguren wissen halt, dass die Welt untergegangen ist, aber gefühlt wissen die auch dann nicht so viel. Die versuchen ja auch dann erst, den Kontakt zu anderen wiederherzustellen.
Ja, genau. Du weißt halt nicht, was ist in anderen Landesteilen oder auf anderen Kontinenten los. Ich weiß gar nicht, weißt du überhaupt, dass es die anderen Kontinente gibt?
Du weißt nicht mehr genau, was bei denen, also wie die weitergelebt haben. Also irgendwann ist, glaube ich, dann die Kommunikation komplett zusammengebrochen oder sowas.
Aber du weißt, wenn du in Afrika bist, weißt du, dass es Amerika gibt.
Ich glaube schon, ja. Du weißt halt nur nicht, ob da überhaupt noch jetzt was ist, außer auch verrottete Zombies oder sowas.
Ja.
Und man versucht jetzt langsam wieder ein Netzwerk zu den anderen Menschen aufzubauen, glaube ich.
Ja.
Wenn ich mich recht entsinne, ist jetzt doch ein paar Jährchen her, dass ich Staffel 2 gespielt habe.
Ja. Ja gut. Was habt ihr sonst noch?
Ich habe mich halt, wie gesagt, zum einen mit diesem Aspekt beschäftigt und dann ging es halt auch noch darum, da musste ich an dieses Computerspiel denken, wo du eine Gottheit spielst. Aber da ist das Worldbuilding halt auch bedingt, also eigentlich machen wir ja einen Brettspiel-Podcast, aber wir tauschen uns ja auch so über andere Formate aus. Und wo du halt einfach die Kontrolle hast über diese Welt und wo du dann ähnlich einer übergeordneten Wirtschaftssimulation diese Welt beeinflusst. Beispielsweise, es gibt Spiele, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen, da seid ihr etwas
also wissiger.
Ich habe mal eins gespielt.
Wo du einen Gott spielst, kenne ich Populus.
Genau, zum Beispiel.
Oder Black and White.
Black and White, danke, das war das, was ich meinte. Wo du eben entscheidest, du bist die Gottheit, die entscheidet, wie es mit dieser Welt weitergeht. Und bestimmte Dinge forcierst oder nicht. Und wo du diese Welt erschaffst mit einem Wertekodex, wo du Einfluss darauf hast, wie viel Pollution, also Verschmutzung oder ähnliches erscheint, was wiederum zur Folge hat, dass beispielsweise deine Bevölkerung unter Mutationen leidet, die positiv oder negativ sein können. Und wo du eben aktiv die Geschicke deines Volkes oder nicht nur des Volkes, sondern eher der ganzen Insel lenkst. Und das fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, wo man halt auch gucken muss, je nachdem, wie viel rollenspielerischen Charakter das halt auch zulässt, ist vom Mechanismus her aber eher wie so ein ja, Ressourcenmanagement, würde ich schon fast sagen.
Es geht ja, ich sehr würde stark. Auch wieder da sagen, du baust ja nicht die Welt, du baust eine Karte.
Ja, genau, das ist es, ja.
Na, also bei Populus sind ja, meine ich, die einzigen. Oh, ey, das ist jetzt echt lange her. Ich weiß nicht, von wann ist das? 92, 93 oder so?
Ja, das kann 90er. Sein, das ist schon alt. Aber ich fand halt einfach, es gab ja durchaus dieses Thema schon mal in der Brettspielbranche.
Aber ich meine, das Einzige, was du da machen konntest, war eben die Karte zu bauen, also indem du irgendwie
genau.
Berge abträgst oder
ja,
irgendwie.
Ja, genau, du kannst halt erscheinen, also entscheiden, wie
Berge
viel da passiert.
Aufträgst.
Oder nicht, ja.
Ich glaube, bei Black and White konntest du halt gucken, ob du ein böser Gott oder ein netter genau. Gott bist und ob sie sich dann eher verehren oder ob sie dich fürchten und deswegen dir Opfer oder sowas bringen und dementsprechend
genau.
handeln.
Du kannst
dann
halt dein Volk dementsprechend bestrafen. Du kannst bei irgendwelchen Umweltkatastrophen die Leute retten oder die Umweltkatastrophe noch schlimmer machen. Ja.
Ja. Das also das heißt, da baust du ja ein bisschen die Welt, aber sie ist natürlich vorgegeben durch das, was
es sind
der
Module vorgegeben, die
der,
hat der Programmierer
der Typ
gemacht
Programmierer hat. Gemacht hat. Ja, genau.
Ja.
Ja, und dann würde ich sagen,
ich weiß jetzt nicht, ob es dafür ein Äquivalent irgendwie direkt gibt.
Mir ist nichts eingefallen.
Also, wo man
mir ist leider wirklich nichts eingefallen, wo ich mir denke, ach guck mal, das kennst du aus dem Brettspiel XY. Und ich muss einfach sagen, nö.
Terra Mystica.
Ja, aber ich meine, du baust ja nicht, also machst ja nicht, dass irgendwie Leute auf dich anders reagieren, ne? Sondern du wandelst ja einfach nur die Erde. Also das ist halt das, was du jetzt mal vorhin bei Populus meintest.
Ja.
Du kannst da Berg erschaffen, sonst was erschaffen und da erschaffst
ja.
du Wüste, Wald und sonst was.
Ja,
aber genau. Ich dachte jetzt bei Black and White denke ich halt auch noch so ein bisschen daran, dass du die Art, wie die Menschen oder deine Bevölkerung auf Götter reagiert oder auf dich als Gott reagiert, ja auch noch sehr unterschiedlich ist und ob ich jetzt irgendwo was habe, wo ich ein Spiel hätte, wo ich auch so eine Gottheit sein könnte, die versucht, sein Volk zu beizubringen und ich baue dabei, wie die Welt mich sieht oder sowas.
Hat nicht eigentlich jedes Civ-Spiel diesen Charakter?
In gewisser Weise ja.
Also ich spiele halt da einen Anführer, ne? Ich spiele ja meistens ja keinen Gott. Also ich spiele eine Anführerreihe, weil man spielt das ja über Jahrhunderte, Jahrtausende und man tut so, als wenn es immer der gleiche Herrscher oder ich wäre in der Richtung. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Also ich baue mir da zwar eine Zivilisation, aber nicht unbedingt auch eine... Also ich finde, bei so einer Gottheit habe ich ja noch so ein paar, wo ich dann Regeln komplett verändern kann, die ja eventuell Sachen noch mit ändern, während ich bei der Zivilisation nicht ändere, ob sie demokratisch ist oder sonst was, ja. Und die eine ist jetzt dann, ist auf einmal, wenn ich jetzt Deutschland spiele, ist Deutschland demokratisch, während die Amerikaner, die amerikanische Zivilisation reine Diktatur ist und, keine Ahnung, irgendwas anderes dann die Monarchie oder sonst was wäre, aber.
Ja, ja.
Dadurch baue ich halt ein bisschen andere Welt auf, ja, aber. Ist jetzt schon dann, glaube ich, ein bisschen weg von dem, was wir jetzt als
Worldbuilding denken, oder? Aber das sind so Sachen, die sind mir halt auch eingefallen, weil
ich fand, im Übrigen, mir fällt noch eins ein, Spirit Island.
Ja,
Spirit Island, das hatte ich auch, aber das hatte ich auch bei, weil das hat auch eben dieses Worlddumping am Anfang. Wobei der erste Teil ist relativ wenig, also man bekommt natürlich einfach nur, ja, wir sind auf einer Insel, wir sind die Götter. Aber da ist hinten dann auch nochmal einfach sowas drin, was jetzt nochmal erklärt, was ist die Vorgeschichte, was machen hier die Götter eigentlich und auch die Nationen, die, also man kann da ja gegen das Königreich Brandenburg-Preußen spielen oder das Königreich England oder Königreich Schweden und da wird auch noch ein bisschen so erklärt, was halt A, zwar natürlich der historische Hintergrund ist, weil das spielt ja so ein bisschen historisch, aber diese Welt hat sich ja verändert im Vergleich, also diese Insel gibt es ja nicht, diese Götter gibt es ja nicht. Wie kam es jetzt dazu, dass die mit unserer Insel jetzt in Kontakt kamen und wie leben diese Götter?
Und, ja, und dann würde ich sogar noch sagen, dass, wo du das gerade sagst, diese Welt gibt es ja gar nicht, würde ich sagen, das Einfachste an Worldbuilding für den Spielemacher ist die Realwelt, beziehungsweise die historische Welt.
Ne, da hat das jeder ist ja das, was dann der Eurogame einfach macht, weil es dann, er möchte ja nicht groß irgendwie was aufbauen an Weltstory, sondern er möchte einfach irgendein paar Mechaniken haben und die kann man am einfachsten erklären, wenn sie halbwegs funktionieren wie in der realen Welt.
Ja, wobei auch da ist es ja egal. Ja. Ne? Also ob die so funktionieren wie in der realen Welt ist, also ich würde sagen.
Ja, halt, dann macht es halt die Regeln halt einfacher, ne? Ich muss dann nicht wenn ich sage, ja, ich brauche Weizen, um damit Brot zu machen, um damit meine Leute zu ernähren.
Ja, gut, okay.
Wäre halt dann einfacher, als wenn ich muss irgendwelche Sachen extrahieren und ich mache einfach irgendwelches und ernähre dadurch meine Leute, ne?
Ja, okay. Wobei es auch da ist ja keine Historie.
Nö, aber es hat halt, ich baue halt alles in die Welt rein, die real ist einfach, ne? Also dadurch habe ich halt keinen Aufwand, weil ich möchte ja gar nicht irgendwie eine Story oder eine Historie, eine Geschichte erzählen.
Kein Thema, ne?
Genau, ich möchte nur irgendwas haben, weswegen ich das mache gerade. Ne?
Genau,
und das wenn das halt durch Geschichte, durch Wirtschaft, was auch immer funktioniert in der realen Welt.
Ja, und das Worldbuilding funktioniert halt dadurch, dass ich dem Ganzen einen Titel gebe und eine entsprechende Bauernmalerei aufs Cover bringe. Ne? Wo Menzel dann halt eben irgendwie, was weiß ich, Leute aus dem meistens ja so 18. Jahrhundert irgendwie aufs Cover malt, Bauern oder so. Ja, dann weiß man also, ja, das ist die Welt, in Anführungsstrichen. Nein, aber mit der realen Welt meine ich eben auch, wo man eben ein Worldbuilding braucht, weil man mit dieser Welt interagiert. Und da habe ich als Beispiele This War of Mine. Wir waren zwar alle noch nicht in irgendwelchen Bürgerkriegs- oder Kriegsgebieten, aber wir haben halt durch Nachrichten und so gewisse Vorstellungen davon. Oder auch Sherlock Holmes Consulting Detective, ne, was eben 1880 spielt und in einer Welt, die eben 1880 stattfindet, ne, wo man eben sagt, ah ja, in England regiert Königin Victoria und es gibt zwar Züge und Dampfschiffe, aber noch keine Autos, das heißt, man braucht Pferdedroschken und was weiß ich denn nicht. Dann hatte ich noch die Macher.
Politik.
Eben. Ne? Also, das ursprüngliche Die Macher muss man eigentlich die 80er Jahre für kennen, weil ohne das versteht man die ganzen politischen Agenden gar nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass
da, eben den Wald.
Genau, dass da eben auch die Parteienzusammenstellung noch eine andere war als heute. Also es gab nur 4 Parteien. Wobei es gibt, glaube ich, auch eine neue Auflage. Ne?
Ich überlege gerade, ob es da... es gab dann bis die Grünen, ne? Also die Grünen waren dann schon da, ne? Winter Schweinschau. Genau. Also nicht als, ich glaube, die haben ja nicht die realen Parteien, glaube ich, sondern.
Es gab die Schwarzen, die Roten, die Gelben und die Grünen.
Ja, so in die Richtung. Ne? Und die waren halt dann jeweils angelehnt an.
An die entsprechende CDU, CSU, SPD, FDP und.
Also es gab halt jetzt noch keine PDS-Linke oder.
Genau, die kamen, glaube ich, nochmal irgendwann in einer späteren Auflage dazu. Ob es jetzt eine neue Auflage mit zusätzlich noch AfD gibt, das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Dann Junta lebt auch. Es ist natürlich ein fiktives Land. Ne? Die Republika de los Bananas. Aber jeder weiß halt eben, dass das eben eine südamerikanische Bananenrepublik ist, wie es sie so in den 50er, 60er Jahren gab und wie sie auch in den 50er, 60er Jahren funktioniert hat. Ne? Wenn man das nicht weiß, dann versteht man die Witze nicht. Ähnlich bei Frieses Wucherer. Ne? Wenn man die Realwelt nicht kennt, versteht man nicht die Anspielungen. Dann weiß man nicht, was sind denn Hausbesetzer und warum ziehen alle aus. Oder ne, warum kann man die alleinerziehende Mutter einfach immer aus dem Haus rauswerfen, ohne irgendeinen Grund. Ja, und dann natürlich der gesamte Bereich der Wargames. Also was weiß ich, Advanced Squad Leader, Twilight Struggle, was es da sonst noch gibt. Ne? Ja. Irgendwie Rommel in Afrika.
Ja.
Auch da wird die Welt, mit der du interagierst, eben durch den realen Hintergrund.
Bei Access Allies, jeder weiß, wo welcher Gegner ist. Jeder weiß, dass die Amerikaner wahrscheinlich hinterher die beste Wirtschaft haben werden, die aber eventuell noch aufgebaut werden muss, weil sie am Anfang noch nicht im Kriegszustand sind, wie das Deutschland vielleicht dann vorbereitet war und so weiter. Also man hat dann halt so Sachen, die man eigentlich schon kennt und weiß deswegen, wie die Mechaniken dann funktionieren.
Ja, und bei Twilight Struggle weißt du halt auch, dass irgendwelche Sachen irgendwann passieren. Na, also wie zum Beispiel irgendwelche Kuba-Krise oder das überhaupt
Mauerbau.
Das Fiedel, na, oder Willi wählen oder solche Sachen. Na. Also das ist dann schon gut. Es kann natürlich anders ausgehen als in der realen Welt. Na, es kann durchaus sein, dass die Sowjets gewinnen.
Ja, und dass ich anderen Fokus setze.
Genau.
Wo ich mich hinsetze, dass auf einmal, keine Ahnung, Israel kommunistisch wird oder sowas. Kommunistischer Verbündeter.
Genau.
Aber ich muss halt damit rechnen, dass die Events kommen, die das eher unwahrscheinlich machen oder schwierig für mich machen.
Genau. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass einige Events nicht stattfinden, weil ich sie als Punkte spiele und nicht als Event.
Ja.
Ja. Aber von daher. Ja. Einen anderen, zumindest in letzter Zeit, relativ großen Packen habe ich noch dabei. Auch super einfach für die Spielemacher, da die Welt zu bauen. Aber nicht unbedingt preiswert. Ah, preiswert schon, aber nicht unbedingt billig. Das ist, ich nehme eine bestehende IP oder eine bestehende Welt. Jeder Spieler weiß, was ihn erwartet. Sei denn, er kennt die IP nicht.
Wenn ich die ganzen Marvel-Sachen nehme.
Ja, Marvel Champions, Marvel United.
Star Wars.
X-Men Mutant Revolution, X-Men Aufstand der Mutanten. Marvel Zombies, Marvel Crisis Protocol.
Ja, aber das ist ja auch, bildet sich ja ein bisschen, wendet sich ja ein bisschen an das, was du vorhin auch gesagt hattest mit dem Cross-Media.
Ja, wobei bei diesem Cross-Media habe ich eben gesagt, das sind eben selbstgemachte in Anführungsstrichen IPs und die sind halt fremde IPs. Ne? DC als weitere IP, Batman Everybody Lies von Portal, Batman The Board Game von Monolith, Lovecraft bzw. Call of Cthulhu, das Mythos Tales, das Call of Cthulhu CCG, Kingsport Festival und Death May Die, Conan Solomon Kane, eins von Monolith und das andere ist von Mythic, Computerspiele, Assassin's Creed, Fallout, This War of Mine eigentlich auch, Bloodborne, Motu, Filme, Back to the Future, Der Weiße Hai, The Boys, Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek, Big Trouble in Little China.
Also eigentlich auch ein bisschen Howl-Fan, ne? Weil es auf diese klassischen Paramount, was waren das, Horrorfiguren?
Ja. Genau, die Mumie und Dracula jagt Minimädchen.
Invisible Man, ja.
Ja.
Das und Sumpfmonster.
Bücher. Conan, wieder, ist ja eigentlich auch ein Buch. Solomon Kane, auch Buch. My Lady und die Musketiere, die eben auf die drei Musketiere, auf das drei Musketiere Buch referenzieren. Reckoners, teilweise auch Unmatched. Da hast du ja eben auch literarische Figuren, vor allem. Dann dieses Red Rising, ist auch eine Buchserie gewesen. Harry Potter, Deckbilder. Dann das große Werk von Michael Menzel, Robin Hood, Kick-Ass, Hellboy oder auch eine Studie in Smaragdgrün. Auch da hast du die Welten quasi vorgegeben, wobei man bei Robin Hood sogar noch sagen könnte, es ist ja irgendwie realhistorisch, ne? Mit König Richard und so und Prinz John und nur, dass König Richard bei Robin Hood eben der Gute ist, obwohl er sonst ein ziemlicher Schwachmat war und Prinz John der Böse, obwohl der halt die Magna Carta unterschrieben hat.
Und ist auch bei Robin Hood jetzt auch, also jetzt keine sicheren Belege für, glaube ich, gibt, ne?
Nein,
also, überhaupt dass er nicht. Wahrscheinlich eher eine Zusammentragung von verschiedenen Ereignissen war, die dann fiktional zusammengetragen wurden.
Ja, also von verschiedenen, meine gut, das war genau wie hier, ne? Schinderhannes, ne? In Deutschland. Oder Klaus Störtebeker, der ja eine historische Person ist, allerdings nicht so, wie er in den Geschichten dargestellt wird. Also beide nicht, sowohl der Schinderhannes nicht, als auch Klaus Störtebeker nicht.
Ist ja auch ein bisschen hier Camelot und sowas, ne? Ist ja auch also so fiktiv, historisch.
Ja, ja.
Tafelrunde.
Ja.
Gut.
Ja, gut. Fällt euch sonst noch was ein?
Ja, also nur noch ein bisschen unterstützend. Man kann es halt durch das Artwork manche Sachen noch ein bisschen unterstützen, ne? Durch Artwork und eventuell Spielmaterial, Minifiguren, andere Gegenstände, die dazu passen, zu denen diese Welt halt reinpassen und für die halt logisch sind, aber vielleicht für andere Sachen halt nicht. Also,
also da finde ich zum Beispiel, wo da das Worldbuilding, finde ich, sehr, sehr super funktioniert, ist bei Sherlock Holmes Consulting Detective, wo du eben auch diese Zeitungen hast. Ja. Also wo du quasi dann teilweise so in Anführungsstrichen echte Artefakte hast. Also das wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, ob das bei irgendeinem anderen Spiel... Ja doch, bei Mythos Tales, da hast du eben auch Zeitungen.
Ja. Ja, ich glaube, die waren auch nicht, also ich glaube, das andere war zwar im Buch, aber die waren trotzdem, die Zeitungen waren, glaube ich, auch trotzdem noch so auf so einer DIN A3-Seite oder sowas, ne?
Also. Ja. Also das war bei Mythos Tales und bei Sherlock Holmes waren die beide...
Zeitungen zumindest, ja.
...so extra.
Ja.
Und bei Sherlock Holmes waren die auch noch irgendwie so braun angelaufen, wobei das vielleicht auch daran lag, dass ich da eine relativ alte Version von 1984 habe.
Was, ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt dazu passt, aber zu Detective, also wo du dann noch eventuell teilweise das echte Leben dazu beziehst, also irgendwelche Stories.
Mit Internet und so.
Genau. Jetzt in irgendwelche Welt, was zu Worldbuilding passt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber.
Ja, aber du hast ja bei Detective, hast du ja im Prinzip die reale Welt, ne? Weil du da ja zum Beispiel teilweise eben diese Geschichten hast aus dem Dritten Reich, beziehungsweise vom Kriegsende. Und die dann halt eben, die tatsächlich stattgefunden haben und die dann eben Bedeutung für deine Ermittlungen haben. Also gewisse Gruppen, die im Spiel vorkommen, gab es damals wirklich. Ja, das ist, finde ich, auch schon wieder so ein bisschen, ne, dieses Reinschwappen der wirklichen Welt ins Spiel. Das finde ich da schon ganz faszinierend gemacht. Ich meine, gut, das ist natürlich bei Mythos Tales und bei Sherlock Holmes, das sind ja keine wirklichen Zeitungen.
Ja.
Ne, das sind ja gemachte Zeitungen, aber du hast eben so die Anmutung.
Ja, gut.
Okidoke.
Gut, dann soll es, glaube ich, fürs Erste gewesen sein, oder?
Ja, ich habe also auch nichts mehr. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack an dieser Stelle zu. Und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern wie immer fürs Zuhören. In 2 Wochen sprechen wir über kurze Spiele. Müssen wir gucken, ob wir allgemein darüber sprechen, ob wir es als Top 5 machen. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das öfters mal mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns auf dem Podcatcher eurer Wahl mit was auch immer bewerft, mit was man da seinen Lieblingspodcast bewerfen kann, wenn ihr uns bei Spotify liked und bei iTunes.
Ja, so sei es.
Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns Fragen stellt. Dann könnten wir mal wieder eine Fragenfolge machen. Und ja, ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten Wünschen für die nächsten 2 Wochen und einem freundlichen Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.